Telefonseelsorge, guten Tag.
Alle mal herhören. Alle mal Herz hören. Die Podcast-Reihe zum Jubiläum 50 Jahre Telefonseelsorge Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe. Folge 2. In der ersten Folge dieser Podcast-Reihe haben wir erfahren, wer hinter der Telefonseelsorge Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe steht. In dieser Folge geht es darum, wie die Arbeit für die vielen ehrenamtlichen Engagierten bei der Telefonseelsorge konkret aussieht. Darum werde ich mich gleich mit zwei Menschen unterhalten, die hauptamtlich für die Telefonseelsorge Bielefeld OWL arbeiten. Ich sitze hier zusammen mit Miriam von Brachel und Ulrich Geschwinder. Beide arbeiten hauptamtlich bei der Telefonseelsorge Bielefeld OWL. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Telefonseelsorge ist eigentlich eine anonyme Angelegenheit. Darüber, warum das so ist, haben wir bereits im ersten Podcast dieser Reihe gesprochen. Die Anonymität gilt für alle, die seelsorgerische Telefonate mit den Anrufenden führen. Auch der Ort, wo die Telefonseelsorge sitzt, ist absichtlich öffentlich nicht bekannt. Trotzdem gibt es natürlich Menschen wie ihr, die die Telefonseelsorge, TS wie das hier intern genannt wird, nach außen vertreten. Daher sind eure Namen auch bekannt und ich durfte sie gerade in der Vorstellungsrunde auch nennen. Dass ich jetzt mit euch hier sitze, gibt uns die Möglichkeit, einmal den sonst verschlossenen Blick hinter die Kulissen der Telefonseelsorge Bielefeld OWL zu werfen. Fangen wir doch mal mit den Räumlichkeiten an. Wie sieht es hier aus? Nehmt doch unsere Hörerinnen und Hörer mal mit auf eine erzählerische Führung durch eure Räumlichkeiten.
Ja, wenn man hier reinkommt, dann kommt man erstmal in einen großen Flurbereich, in dem stehen zwei gemütlich aussehende Sessel, sogar mit Massagefunktion. Und ich glaube, die geben gleich so einen positiven Eindruck wieder, das ist so ein Ort der Kommunikation. Da finden zum Beispiel die Übergaben statt, da treffen sich Leute scheinbar zufällig und sprechen schon miteinander. Dann zur linken Seite geht es dann in die beiden Dienstzimmer, in denen dann später telefoniert wird. Wenn man den Flur weiter hinunter geht, dann kommen Büros, bis man schließlich in zwei Gruppenräumen landet. Das sind relativ große Räume, wo man mit 15, 18 Leuten zusammen in der Runde sitzen kann und in denen unsere Gruppen stattfinden.
Und nicht zu vergessen, wir haben eine Küche mit Nervennahrung. Das ist für unsere Ehrenamtlichen wichtig, dass man nach anstrengenden Gesprächen auch mal zur Chipstüte greifen kann oder Schokolade schnabulieren kann. Außerdem ist das auch für uns ein wichtiger Ort der Begegnung. Also dort treffen sich auch die Ehrenamtlichen nach den Schichten oder in den Gruppen, um sich einfach auch auszutauschen.
Ja, auch für mich war das ja neu, hier hinzukommen. Telefonseelsorge, da habe ich mir natürlich erstmal irgendwie Büros mit Telefon vorgestellt. Aber es ist hier tatsächlich, wie ihr das beschrieben habt, sehr wohnlich. Man kann sich hier tatsächlich wohlfühlen. Das ist wichtig für die Ehrenamtlichen. Wie viele Menschen arbeiten überhaupt für die Telefonseelsorge Bielefeld OWL?
Wir haben derzeit ungefähr 90 Ehrenamtliche. Es kommen auch immer wieder neue dazu. Also einmal im Jahr haben wir eine Ausbildungsgruppe mit 10 bis 12 neuen Ehrenamtlichen. Scheiden natürlich auch einige aus Krankheitsgründen oder anderen Belastungen, aus Altersgründen. Genau, aber so um die 90 ist immer eine gute Zahl, um wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche auch da zu sein.
Da gehen wir später nochmal drauf ein. 90 Ehrenamtliche, wie viele Hauptamtliche seid ihr hier?
Wir sind 4 Hauptamtliche. Also einmal gibt es die Leiterin Angela Kessler-Weinrich, eine evangelische Pfarrerin. Und die katholische Stelle teilen mein Kollege Ulrich und ich uns jeweils 50%. Und dann haben wir noch eine halbe Stelle Verwaltungskraft.
Jetzt heißt ihr ja Telefonseelsorge Bielefeld OWL. Welches geografische Gebiet deckt ihr ab?
Ja, erstmal, was wenig verwundert, die Stadt Bielefeld natürlich. Dazu gehört aber auch der Kreis Lippe, es gehört Halle dazu und es gehört Gütersloh dazu.
Wie viele seelsorgerische Gespräche werden so pro Jahr geführt und wie viele sind das pro Tag?
Also wir haben jetzt gerade die Jahresstatistik für 2023 erstellt. Da waren es knapp 11.000 Gespräche und über 1.000 Mailkontakte, also den Zugang bedienen wir auch. Und das müssten so über den Tag gerechnet etwa 30 Gespräche sein.
Wie ist eigentlich so das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, sowohl bei den Anrufenden als auch bei denjenigen, die hier ehrenamtlich arbeiten?
Also am Telefon ist es ungefähr 2/3, 1/3, also 2/3 Frauen, die dann doch den Zugang auch eher wählen und sich entlasten und 1/3 Männer. Und hier bei den Ehrenamtlichen ist das Verhältnis, glaube ich, also wir haben 20 Männer ungefähr und genau, dann entsprechend 70 Frauen.
Bevor wir gleich auf das Inhaltliche kommen, du hast es eben schon angedeutet, 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, also rund um die Uhr jederzeit. Gibt es da Zeiten, wo besonders viele Anrufe kommen, vielleicht so direkt an Weihnachten und solchen Tagen, oder gibt es andere Zeiten, wo es sich die Anrufe quasi mehr sind als sonst?
Ja, das denkt man immer von außen, dass gerade so Feiertage, Weihnachten und so besonders frequentiert sind oder besonders belastende Gespräche sind. Unsere Erfahrung ist eher, dass solche Feiertage dann im Vorhinein viele Gespräche bedeuten. Also der Blick auf Weihnachten, wie verbringe ich Weihnachten, bin ich dann alleine? Und an den Tagen selbst haben die meisten Menschen dann auch für sich schon eine Lösung gefunden. Genau, und ansonsten lässt sich das oft nicht so vorhersagen. Also wie viele Gespräche kommen, das ist auch im Verlauf des Tages unterschiedlich. Gibt natürlich Stoßzeiten, dass so am Nachmittag, Spätnachmittag, Abend besonders viele Menschen versuchen, uns zu erreichen. Aber es ist eigentlich wirklich auch rund um die Uhr etwas los. Eigentlich sogar so viel, dass wir den Bedarf gar nicht abdecken können. Also Menschen, die anrufen, müssen manchmal auch ein paar Mal mehr versuchen, bis sie dann durchkommen. Und deswegen können wir natürlich auch gar nicht genau sagen, wie viele jetzt dann noch es versucht hätten.
Was heißt das konkret, dass wenn jemand anruft, kann es sein, dass das Besetzzeichen kommt?
Genau. Also wir haben das schon so technisch gelöst, dass wenn wir jetzt hier in Bielefeld im Gespräch sind, dass dann Anrufende aus Bielefeld in die Nachbarstellen verbunden werden. Aber trotzdem sind da auch oft alle dann im Gespräch.
Also es könnte mehr Kapazität gebraucht werden.
Immer.
Jetzt zum Inhaltlichen. Es ist ganz klar, dass jedes Gespräch anonym geführt wird und dass auch über Inhalte des Gesprächens Stillschweigen bewahrt wird und dass nichts irgendwo nach außen getragen wird. Aber trotzdem könnt ihr ein bisschen sagen, was sind denn die Gründe, aus denen Menschen hier bei der Telefonseelsorge anrufen?
Ja, es ist schon eine bunte Mischung, aber ich sag mal, wenn man so über die Gespräche schaut, und das tun wir auch, weil wir die Gespräche anonym sind, das heißt, wir sehen ja auch keine Nummer. Es ist aber sehr wohl so, ist, dass wir Gespräche dokumentieren nach Themen. Und ein Thema, was sicher eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Einsamkeit. Das steht so ein bisschen auch über allem. Und das mischt sich dann häufig mit anderen Themen, mit Konflikten, mit Themen in der Partnerschaft, mit Trauer. Aber das Thema Einsamkeit steht sicherlich, könnte man sagen, über vielen Gesprächen.
Und dann neben der Einsamkeit, was sind da andere Themen?
Ja, was ich gerade sagte, zum Beispiel Trauer, Tod eines Angehörigen, dass man alleine lebt, dass Familie weit weg ist oder dass es Konflikte gibt, dass psychische Krankheiten auftreten, mit denen man leben muss, bis hin aber auch zu Nachbarschaft, zu beruflichen Kontakten. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, können natürlich Konflikte entstehen und entstehen eben auch und werden dann hier zum Thema gemacht.
Und wie genau man mit diesen Konflikten umgeht und wie solche Telefonate geführt werden, da kann ich jetzt schon mal ein bisschen Werbung machen, wird Inhalt der nächsten Serien dieses Podcasts sein. Aber ich habe eben gelernt, dass es ganz unterschiedliche Themen gibt, warum die Leute anrufen. Aber manchmal, und das ist, wenn man von außen drauf guckt, denkt man, dass das relativ häufig ist oder das assoziiert man als erst mit Telefonseelsorge. Die Leute, die so in Not und Panik sind, dass sie quasi am Telefon drohen, sich gleich umzubringen. Kommt sowas vor? Und wenn ja, wie geht man mit sowas um?
Das ist der eigentliche Grund, warum Telefonseelsorge überhaupt gegründet wurde. Das war, um Suizide zu verhindern. Also die erste Zeitungsannonce lautete auch, bevor Sie Suizid begehen, rufen Sie uns an. Und das ist natürlich auch ein Thema, das uns schon beschäftigt und auch vorkommt. Jetzt rein an Zahlen ist es in den Telefonaten etwa 5%. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und auch da ist es so, dass es jetzt wenig Menschen sind, die jetzt ganz akut vor dem Suizid stehen, also die jetzt irgendwie auf dem Bahnsteig stehen und sich jetzt gleich vor den Zug werfen wollen, sondern das hat ja damit zu tun, wie ich so eine Entscheidung treffe. Wenn ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dann rufe ich normalerweise nicht mehr an, sondern die Menschen, die hier anrufen, die haben so erste Gedanken, ich schaffe das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, wäre der Suizid vielleicht ein Ausweg? Und da tut es ihnen einfach gut, auch mit jemandem das besprechen zu können, abwägen zu können, zu schauen, gibt es Perspektiven? Und dafür sind wir auch da. Und ganz wichtig ist für uns auch, dass wir da auch sehr sensibel sind, ein offenes Ohr haben. Also wenn mal jemand sagt, ich kann nicht mehr, dass wir da auch nachfragen. Das ist ja etwas, was im Alltag oft dann auch nicht geschieht, weil das so angstbesetzt ist. Ne? Da tauchen dann schnell Gefühle von Überforderung auf oder ich bringe jemanden vielleicht erst auf den Gedanken. Aber da handeln wir ganz anders und machen damit sehr gute Erfahrungen. Also die Menschen sind auch erleichtert, wenn sie diese Tabuzone der entkommen können und auch hier mit uns da einfach offen über solche Gedanken und Gefühle sprechen können. Und in der Mailseelsorge ist es tatsächlich auch noch deutlich häufiger ein Thema. Also ich meine, in ein Drittel der Mailkontakte steht Suizidalität auch direkt im Betreff. Erstaunlich, weil es ja nochmal ein distanzierenderes Medium ist, aber für viele ist dann doch der Griff zum Hörer in so einer Situation nochmal schwieriger.
Du hast jetzt gerade das Thema Mailseelsorge angesprochen. Das bedeutet, dass das Telefonieren nicht das einzige Angebot der Telefonseelsorge ist, obwohl sie klassisch natürlich noch Telefonseelsorge heißt. Was sind die Angebote? Was bietet ihr den Leuten an, mit euch Kontakt aufzunehmen?
Also hier in Bielefeld haben wir den Telefondienst und die Mailseelsorge. In der Mailseelsorge bekommen Ratsuchende auch über einen längeren Zeitraum Kontakt zu einem bestimmten Telefonseelsorger und einer bestimmten Telefonseelsorgerin, die dann schriftlich begleitet in abgesprochenen Abständen. In anderen Stellen gibt es darüber hinaus auch noch die Chatseelsorge. Und wir haben seit ein paar Jahren auch noch eine eigene App, den Krisenkompass, der einmal die verschiedenen Angebote vernetzt, aber auch noch Informationen gibt und die Möglichkeit, da selbst zum Beispiel ein Gefühlstagebuch zu schreiben, wichtige persönliche Kontakte und Ressourcen zu hinterlegen. Und damit erreichen wir ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also am Telefon ist es so die mittlere bis ältere Altersgruppe. In der Mailseelsorge sind es auch schon viele so zwischen 20 und 35 Jahren, die wir erreichen. In der Chatseelsorge sind es noch mal jüngere, also so 10- bis 20-Jährige, die dann gerne auch mit uns chatten.
Ich kenne das aus der privaten Erfahrung, dass wenn man sich manchmal hin und her schreibt, irgendwann der Punkt kommt, irgendwie, ach komm, lässt sich da am Telefon doch besser besprechen. Findet das in der Mailseelsorge auch statt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man dann doch telefoniert?
Nein, also diejenigen von den Ratsuchenden, die sich für die Mailseelsorge entscheiden, machen das oft durchaus bewusst. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass sie sagen, wir beide telefonieren dann, wenn das der Bedarf da ist. Wenn wir jetzt per Mail feststellen, dass jemand wirklich auch akut suizidal, verweisen wir natürlich auch auf Medien, die dann es schneller möglich machen, auch zu interagieren und miteinander in Kontakt zu treten. Also per Mail ist das sehr zeitverzögert. Was wir oft machen, ist halt auch so eine Brücke bauen, den Weg bahnen hin zu professioneller Beratung, Face-to-Face-Beratung, aber jetzt außerhalb der Telefonseelsorge.
Jetzt ist es ja so, dass in der Telefonseelsorge Ehrenamtliche arbeiten und trotzdem ist das hier ein Schichtbetrieb. Also das Ganze ist in Schichten organisiert. Wie läuft denn so eine Schicht ab?
Ja, man hat vorgegebene Zeiten. Eine Tagschicht dauert 4 Stunden und die Ehrenamtlichen sind angehalten, schon einige Minuten früher da zu sein, weil es immer eine Übergabe gibt. Das heißt, man spricht mit der Diensthabenden, die vorher die Schicht hatte. Die kann sich ein Stück entlasten. Manchmal gibt es auch das Angebot an Anrufende, dass sie nochmal anrufen können. Also alle diese Informationen, aber auch das Entlasten passiert in dieser Übergabe, die einige Minuten, vielleicht 10 Minuten dauert, sodass die Diensthabende, die den Dienst beginnt, gut einsteigen kann und die geht, auch gut gehen kann.
Und wenn man dann da sitzt und dann kommen die Anrufe rein, wie lange dauert in so einem Durchschnitt so ein Telefonat?
Der Durchschnitt der Telefonate, wenn man die so über den Daumen zusammenrechnet, ist etwa 20 Minuten. Das ist sicherlich auch so ein bisschen auch ein Richtwert, dass, ich sag mal, ein normales Gespräch etwa diese Dauer hat. Es gibt Gespräche, die kürzer sind. Es gibt Menschen, die vielleicht nur einfach mal eine Stimme hören möchten, die einige Gedanken austauschen möchten, die erzählen möchten, was sie an diesem Tag tun. Es gibt natürlich auch Gespräche, die deutlich länger dauern, wo es um eine längerfristige Klärung geht oder es geht um, was wir gerade hatten, um das Thema Suizidalität, dann würde man natürlich nicht das Gespräch irgendwie frühzeitig beenden wollen.
Wir haben, du hattest vorhin schon gesagt, dass es manchmal auch Engpässe gibt. Wie viele Leute rufen denn dann in so einer Schicht an?
Mal 5, 6 Gespräche sind schon oft normal für eine Schicht, ne? Damit kann man rechnen und es ist doch im Prinzip so, es gibt manchmal kleine Pausen. Und natürlich kann auch die Person, die Dienst hat, auch eine Pause einlegen, kann sich also kurzfristig mal abmelden, um sich einen Kaffee zu kochen. Aber im Prinzip ist es schon so, wenn man sich anmeldet wieder, kommt auch das nächste Gespräch.
Kann es auch mal vorkommen, dass in einer Schicht überhaupt niemand anruft und wie fühlt man sich dann?
Also überhaupt niemand, das habe ich noch nie gehört. Es gibt mal Schichten, in denen uns Ehrenamtliche dann auch sagen, oh, jetzt war aber wenig los. Und das ist, liegt, glaube ich, an einem persönlich, wie man damit umgeht. Die einen sind ganz froh, die können dann in ihrem Roman etwas weiterlesen oder auch in Fachliteratur. Andere, die sagen, ach, jetzt habe ich mir extra die Zeit freigeschaufelt und bin doch da und ich weiß doch, es sind doch eigentlich so viele, die uns anrufen, warum kommt denn jetzt keiner durch? Also da ist dann manchmal doch auch eine Verunsicherung, die dann auch an uns Hauptamtliche weitergegeben wird.
Ihr seid ja immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die hier tatsächlich Dienst in der Telefonseelsorge tun. Was muss man als Ehrenamtlicher mitbringen, um hier tatsächlich nützlich zu sein, telefonieren zu können, den Job, ich sag mal so, machen zu können?
Ich denke mal, das Erste und Wichtigste ist, dass man eine Offenheit hat und ein Interesse an Menschen und an deren Leben. Das ist sozusagen Grundvoraussetzung, dass man also ein kommunikativer Mensch ist. Und dann geht es sicherlich darum, in der Ausbildung und auch später in einen Lernprozess einzusteigen.
Das wäre jetzt nämlich auch genau meine Frage gewesen. Nicht jeder oder jede ist natürlich von Natur aus befähigt, seelsorgerisch zu arbeiten. Darum werden die Amtlichen hier im Vorfeld ihrer Tätigkeit ausgebildet. Was findet hier für eine Ausbildung statt?
Ja, viele erwarten, dass sie jetzt ganz große Kniffe in Kommunikation und Gesprächsführung bekommen. Das ist gar nicht so sehr unser Fokus, sondern es geht erstmal darum, miteinander eine Gruppe zu bilden, Offenheit zu lernen und sich erstmal auch mit eigenen Themen zu beschäftigen. Weil es ist ja wichtig, dass wenn Menschen hier anrufen, dass wir nicht unsere Themen verarbeiten, sondern dass wir wirklich für diese Menschen da sind. Und dann geht es dann schon mit dem Blick aufs Telefon auch darum, wie spreche ich eigentlich mit Menschen, mit welcher Haltung begegne ich ihnen? Das ist so die zentrale Frage.
Telefonate in der Telefonseelsorge können sehr belastend sein. Wie wird versucht, dass die Probleme der Anrufenden hier nicht zu den Problemen der Ehrenamtlichen werden?
Ja, das fängt in der Ausbildung an, indem man sich mit der eigenen Biografie auseinandersetzt und auch weiß, was sind denn für mich schwierige Fragen oder auch Probleme, die mich schnell triggern. Aber dann in den Telefonschichten selbst sorgen wir auch für sehr viele Entlastungsmöglichkeiten. Also es fängt an damit, dass man vielleicht die Notizen, die man sich während eines Gesprächs gemacht hat, hier im Aktenvernichter schreddern kann. Es geht weiter, dass es Übergaben gibt, also ich der nachfolgenden Schicht begegne und da erzählen kann, was jetzt für mich besonders herausfordernd war, wo es auch noch irgendwie Offenheit gibt, wo ich belastet bin. Dann ist es uns sehr wichtig, dass alle auch nach der Ausbildungsgruppe noch weiter in Gruppen sind, in denen Fälle besprochen werden, die halt auch besonders herausfordernd, belastend, vielleicht auch besonders gelungen waren und da gemeinsam drauf geschaut wird, woran liegt das denn oder wo bin ich da vielleicht auch über mich selbst gestolpert. Wenn das jetzt Gespräche sind, die sehr belastend sind, wir Hauptamtlichen auch erreichbar, also natürlich zu den Bürozeiten hier direkt vor Ort. Diese Tür- und Angelgespräche schätze ich auch sehr, aber auch darüber hinaus abends in der Nacht, am Wochenende mal telefonisch erreichbar.
Und man muss sagen, viele dieser Gespräche sind schon so, dass es ein rundes Ende sozusagen gibt und die Anrufenden sich hier bedanken und man einen guten Punkt machen kann. Die Gespräche, die so offen bleiben, dass man etwas mitnimmt, sind schon deutlich die Ausnahme.
Und jetzt haben wir ja gesagt, wir lüften hier so ein bisschen mal die Geheimnisse der Telefonseelsorge. Du hast das Thema gerade angesprochen. Irgendwie bisher hast du berichtet von den 4 Stunden Tagschichten. Viele Leute assoziieren natürlich mit Telefonseelsorge nachts. Die Nacht ist dunkel, da kommen die Probleme. Wie läuft so eine Nachtschicht ab? Wie lange ist die? Und wie fühlen sich dann hier die Ehrenamtlichen, die hier Nachtschicht machen?
Ja, die Nachtschichten sind tatsächlich etwas Besonderes. Also vom zeitlichen Aufwand ist so eine ganze Nacht 8 Stunden, aber es ist auch möglich, die Nacht zu teilen, also dann nur eine Nachthälfte zu übernehmen. Das wären dann 4 Stunden, startet hier in Bielefeld um Mitternacht und geht bis 8 Uhr morgens. Es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre, die in den Gesprächen herrscht. Also man hat etwas mehr Zeit, weiß, dass vielleicht nicht gerade das nächste Gespräch eigentlich schon in der Leitung ist selbst etwas losgelöst von dem Alltag und Alltagstrubel rundherum. Auch die Anrufenden sind es. Ganz besonderes Gefühl ist es auch, gemeinsam mit Anrufenden in den Tag zu starten. Also wenn es langsam heller wird, man die Vögel zwitschern hört, das ist schon etwas Besonderes. Inhaltlich gibt es schon auch ähnliche Gespräche, würde ich sagen. Einfach ist natürlich, dass dann abends oder nachts, wenn man wach liegt, noch mal viel hochkommt vom Tag, was einen beschäftigt. Da geht es dann aber von unserer Seite weniger darum, jetzt die ganzen Probleme zu lösen, zu klären, sondern ist dann eher die Frage, wie können Anrufende dann jetzt in den Schlaf finden, da vielleicht auch Abstand zu gewinnen. Genau.
Gibt ja diesen schönen Satz, am Tage Themen aufdecken, in der Nacht zudecken. Fand ich immer ganz einsichtig sozusagen.
Schön, jetzt hätte ich von euch beiden je gerne noch einen Grund, eine Motivation. Warum soll sich jemand ehrenamtlich in der Telefonseelsorge engagieren?
Es ist eigentlich schade, wenn ich nur einen Grund nennen darf. Es gibt erstmal sicherlich den Grund, dass man sich selber weiterentwickelt und viele, die hier lange Jahre Dienst tun, sagen, dass eben wie sehr ihr Leben bereichert worden ist durch diesen Teil. Vielleicht bringe ich diesen Punkt mal.
Ja, und es ist also überhaupt für andere Menschen da sein zu können, ihnen so nahe zu kommen, in ganz andere Welten einzutauchen. Also man verlässt die eigene Blase. Das fängt schon in den Gruppen an. Also die Menschen, mit denen man Ausbildungsgruppe macht, denen würde man im Alltag vielleicht gar nicht begegnen oder zumindest gar nicht tiefer in Kontakt kommen. Und das erstreckt sich dann ja bis über die Telefongespräche oder Mailkontakte hinaus, dass wir von Menschen erfahren und ihrem Problem da wir gar keinen Blick und kein Ohr für im Alltag oder die würden sich uns so auch nicht anvertrauen. Also das ist, finde ich, schon eine sehr berührende Erfahrung und das lohnt sich und daran wächst man dann auch selbst.
Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und für sich denkt, ja, könnte vielleicht was für mich sein, was kann sie unternehmen?
Ja, einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben eine Internetseite, da kann man die Kontaktdaten sehen, anrufen oder schreiben. Und dann gibt es einen ersten Kontakt, auch telefonisch. Und dann haben wir so eine Art Verfahren der Bewerbung, weil es uns natürlich wichtig ist, dass man ein ernsthaftes Interesse einmal hat und dass man sich auch nicht überfordert mit dieser ganzen Geschichte. Haben wir so ein gestaffeltes Verfahren, wo man sich langsam annähert, Telefonseelsorge kennenlernt, uns kennenlernt, die Räume kennenlernt und dann eine gute Entscheidung auch treffen kann.
Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr uns so ein paar Einblicke hier in die Telefonseelsorge gegeben habt, die ja sonst öffentlich nicht zugänglich ist. In diesem Podcast haben wir die Möglichkeit, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. In den anderen Podcast-Folgen, die noch folgen werden, wird es damit weitergehen. Also euch herzlichen Dank erstmal.
Gerne.
Gerne.
Nachdem wir nun erfahren haben, wie in der Telefonseelsorge OWL konkret gearbeitet wird, geht es in den nächsten Folgen um die Motivation, Erfahrungen und Erlebnisse derer, die ehrenamtlich für die Telefonseelsorge telefonieren. Also abonnieren Sie diese Podcast-Reihe, um weitere Einblicke in die Arbeit der Telefonseelsorge nicht zu verpassen. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Telefonseelsorge haben, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff Podcast an info@telefonseelsorge-bielefeld.de. Wir werden versuchen, Ihre Fragen in der letzten Folge dieser Podcast-Reihe zu beantworten. Weitere Informationen zur Telefonseelsorge Bielefeld OWL und die Möglichkeit zu spenden finden Sie im Internet unter www.telefonseelsorge-bielefeld.de. Hier können Sie sich auch informieren, wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge zu engagieren. Dafür muss man nicht Mitglied einer Kirche sein. Und wenn Sie selbst in einer Krisensituation sind, scheuen Sie sich nicht anzurufen. 0800 111 0111. Denn genau dafür ist die Telefonseelsorge da. Mein Name ist Tobias Nehls. Die Podcast-Reihe Alle mal herhören, alle mal herzhören, 50 Jahre Telefonseelsorge Bielefeld-Ostwestfalen-Lippe ist eine Produktion des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld.